Lassen Sie mich noch einmal Bezug nehmen auf diese letzte Aufforderung, um dann überzuleiten zu Kapitel 5. Mir scheint, die Verse 4, Vers 16 bis Kapitel 5, Vers 10 wären eine Einheit. Wobei wir in Vers 16 in Kapitel 4 die Hauptaussagen haben und in den ersten 10 Versen des nächsten Kapitels die Begründung. Lassen Sie mich noch einmal also einen Überblick geben, Punkt für Punkt, damit wir den Zusammenhang mitbekommen. Die Aufforderung lautet ganz kurz: Lasst uns hinzutreten oder treten wir hin. Und dann erhebt sich die Frage, wohin? Also erstens der Ort, zu dem man hintreten soll, der ist der Thron der Gnade. Ein Thron, auf dem ein Herrscher sitzt, aber dann auch ein Gnadenthron. Thron der Gnade heißt, Jesus ist ja dort. Er herrscht, er hat sich hingesetzt. Alles ist fertig, er ist obendrauf, er ist auf dem Plan. Alles ist ihm untertan. Aber dies ist ein Thron der Gnade für uns. Zweitens, was gab zu dieser Aufforderung Anlass? Das kleine Wort also oder so weist zurück auf die Verse 14 und 15. Die müsste man jetzt wiederholen, um zu sehen, wie diese Verse Anlass geben zu dieser Aufforderung, lasst uns hinzutreten. Verse 14 und 15 sollen uns also Mut machen, zu diesem Thron der Gnade zu kommen. Drittens, in welcher Weise soll man hinzutreten? Mit Freimütigkeit. Freimütigkeit heißt, soviel ich weiß, nach der Bedeutung des Wortes im Grundtext, mit sofortiger Bereitschaft den Mund aufzutun, zu sprechen. Johannes sagt einmal in seinem ersten Brief, Kapitel 2, gegen Ende des Briefes, er wünscht es sich uns, dass wir, wenn Jesus kommt, wir ihm mit Freimütigkeit begegnen dürfen. Das heißt, mit sofortiger Redefreiheit. Sie wissen, wie das ist, wenn Eltern mal Kinder, die schon heranwachsen, zu Hause gelassen haben mit einigen Aufgaben. Und wenn diese Aufgaben nicht verrichtet waren und die Eltern kommen nach Hause, dann ist es etwas schwer für die Kinder, wenn sie einiges an Respekt für die Eltern haben, sofort den Mund aufzutun. Mir ist es auch so ergangen. Ich weiß das noch. Wenn Jesus kommt, wollen wir nicht mit Schuldempfindungen ihm begegnen. Wir wollen alles im Klaren haben. Wir wollen uns auf Golgatha berufen, zum Thron der Gnade gekommen sein, immer wieder, sodass, wenn er kommt, wir Freimütigkeit haben, sodass wir sofort ihn begrüßen dürfen. So dürfen wir heute, jeden Tag kommen. Ohne weiteres dürfen wir den Mund aufmachen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Wie ein Vater, der sein Kind liebt, der ein Büro hat, im Haus vielleicht, und obwohl er tätig ist, viel zu tun hat, darf das Kind jederzeit reinkommen und sich auf seinen Schoß werfen. So dürfen wir bei unserem großen Gott, der ja eine ganze Menge zu tun hat mit der Aufsicht dieser Welt, jederzeit zu ihm kommen, ihm auf den Schoß springen und sagen, hier bin ich, Vater. Ich freue mich über dich oder ich hätte dir etwas zu sagen. Mir macht dies und das Mühe. Mit Freimütigkeit dürfen wir hinzukommen. Viertens, der Zweck, zu dem man hinzutreten soll. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Zweierlei. Barmherzigkeit dürfen wir empfangen, gerade jetzt. Wissen Sie, was Barmherzigkeit ist? Nun, unser deutsches Wort sagt eine ganze Menge aus. Wenn wir das hebräische Wort im Hintergrund haben, dann werden wir daran erinnert, dass Gott sich herabneigt, um sich uns in unserer Not anzunehmen. Das ist der Gott, den wir haben. Er sieht uns in unserer Not, beugt sich herab zu uns, sagt nicht von oben her, komm du hierher. Ja? Nein, er kommt hinein. Von Hesekiel sagt es einmal, ich saß, wo sie saßen. Jesus kam vom Himmel, kam in unsere Situation, hat unsere Not geschmeckt, kennengelernt. Und das hilft ihm, beziehungsweise zeigt uns, dass er unsere Lage versteht. Und er neigt sich immer noch zu uns herab und hilft uns. Wir dürfen Barmherzigkeit empfangen. Barmherzigkeit ist eine Form von Liebe. Ebenso ist Gnade eine Form von Liebe. Das ist das Zweite. Damit wir Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe, oder wie Luther das so schön sagt, auf die Zeit, wann uns Hilfe Not tut. Im Voraus heißt das. Damit wir im Voraus Gnade zur Hilfe bekommen. Und jetzt das Fünfte, und das geht dann in Kapitel 5 hinein. Mit welcher Begründung ruft der Schreiber auf, lasst uns hinzutreten? Denn Kapitel 5 ist die Fortsetzung dieses Satzes. Der Satz beginnt mit Vers 16, setzt sich fort mit Kapitel 5, Vers 1, wo es dann heißt, denn jeder hohe Priester aus der Reihe von Menschen genommen wird für Menschen bestellt in Bezug auf Angelegenheiten, die sich auf Gott beziehen, damit er darbringe beides, Gaben und Opfer, für Sünden, als einer, der Nachsicht zu haben vermag, in rechtem Maße, mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit umgeben, das heißt behaftet ist. Und wegen dieser muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst, Opfer darbringen für Sünden. Und es nimmt einer nicht sich selbst die Ehre, sondern der von Gott Gerufene erhält sie, gleich wie auch Aaron. So verherrlicht auch Christus nicht sich selbst, um hoher Priester zu werden, sondern der verherrlichte ihn, der zu ihm sagte, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung, das heißt der Art Melchisedeks, der in den Tagen, das heißt Jesus, der in den Tagen seines Fleisches beides, flehen und bitten, dem, der vom Tode zu retten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen darbrachte und erhört worden ist, wegen seiner Haltung, die von Zurückhaltung und Ehrfurcht gekennzeichnet war. Obwohl er Sohn war, lernte er Gehorsam an dem, das er litt. Und vollendet worden, das heißt ans Ziel gekommen, wurde er allen, die ihm gehorchen, Urheber oder Quelle einer ewigen Rettung, feierlich angeredet von Gott als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Was haben wir in diesen 10 Versen? Wir haben hier eine Begründung für die Aufforderung, lasst uns hinzutreten. Warum ist das möglich? Die Begründung lautet hier, jeder hohe Priester wird für Menschen bestellt. Das ist der Kernsatz, von dem wir jetzt ausgehen. Jeder hohe Priester wird für Menschen bestellt. Und weil ein hoher Priester für Menschen da ist und Jesus, unser hoher Priester ist, auch für Menschen da ist, deshalb dürfen wir kommen. Er ist ja für uns da. Das ist ein Grund, weshalb wir hinzutreten dürfen, weil er für uns da ist, für Menschen, die in Not sind, für Menschen, die schwach sind, für Menschen, die sündig sind. Und diesen Grund führt er jetzt ausführlich aus. Wie dieses der Fall sein kann, wie es der Fall ist, zeigen diese Verse. wie Jesus Christus als Hohepriester für Menschen da ist. In Vers 1 macht er eine erste Aussage und sagt, Jesus Christus ist für Menschen da als einer, der aus der Reihe von Menschen genommen worden ist. Denn jeder Hohepriester, auch die israelitischen, jeder Hohepriester, aus der Reihe von Menschen genommen. Er ist ein Mensch. Warum muss ein Hohepriester ein Mensch sein? Können Sie mir das sagen? Das ist eine schwere Frage. Warum konnte er nicht ein Engel sein? Oder war?
Weil er genauso fühlte wie die Menschen.
Weil Jesus wurde auch Mensch.
Ja, warum wurde er Mensch?
Damit er uns gleich, damit er uns verstehen kann.
Was ist die Hauptrolle eines hohen Priesters?
Die Versöhnung, herzustellen zwischen Mensch und Gott.
Wie?
Versöhnung herzustellen zwischen den Menschen und Gott.
Ja, er ist ein Vermittler. Er ist ein Mittler, der dazwischen steht. Um Mittler zu sein, muss er auf beiden Seiten Bekanntschaft haben. Um mit Gott in Verbindung treten zu können, muss er Gott kennen, Gottes Sprache führen, muss Gottähnlichkeit haben. Um für Menschen da zu sein, sie zu vertreten, muss er in ihrer Lage sich befinden. Es musste also ein rechter Hohepriester, der zwischen Gott und Menschen vermitteln konnte, beides sein, Gott und Mensch. Und als Mensch hat er unsere Lage kennengelernt und kann uns verstehen. Gott kann uns auch verstehen, aber es gehört mehr dazu. Nicht nur deshalb ist er Mensch geworden, um uns zu verstehen zu können. Das kann Gott auch, ohne Mensch zu werden. Nur wir müssen davon überzeugt sein, einmal, dass er das tun kann. Und zweitens, eigentlich ist das das Erste, es gehörte dazu, dass Jesus Christus sein Leben lasse als Selbstopfer. Der Hohepriester bringt sich selbst als Opfer. Und das konnte er natürlich nur als Mensch. Das war wohl der Hauptgrund, weshalb er Mensch wurde. Wir haben also einen Hohenpriester, der sich selbst als Opfer bringt und dann, nachdem er das getan hat, uns vor Gott vertritt. Er ist also auf beiden Seiten bekannt, teilt die Lage beider Seiten. Er ist einer aus der Reihe von Menschen genommen. Der Hohepriester in Israel konnte die Israeliten verstehen. Nicht immer hat er Verständnis gezeigt, aber er hätte das tun können. Gott hat ihn dazu gerufen, als jemanden, der seine Mitmenschen versteht. Wenn man sich einmal in die Lage eines hohen Priesters oder diese ganze Situation hineinversetzt, dann wird das vielleicht verständlich. Stellen Sie sich einmal vor, jemand kommt und hat gefehlt. Und jetzt sagt er, das Gesetz sagt doch, dass ich ein Opfer bringen darf. Wenn jetzt der hohe Priester nicht Verständnis hat für das Fehlen eines Israeliten, dann sagst du, jetzt kommst du wieder, machst mir einfach Arbeit. Er schließlich musste er sich mit dem Tier da zu Gott kommen, musste es töten und so weiter. Oder jemand hat gefehlt und er ist nicht bereit, ein Opfer zu bringen. Dann muss der hohe Priester sich in eine Lage versetzen und ihm nahelegen, als Evangelist gleichsam, schau einmal, du kannst nicht vor Gott bestehen, du brauchst ein Opfer. Es darf ihm auch nie zu viel werden und er muss bereit sein, dafür zu sorgen, dass Kinder Israel wirklich auch die Opfer bringen. Er muss es für sie tun, aber er muss Mitgefühl haben, er muss Verständnis haben für ihre Lage. Unser Hohepriester kennt das, er weiß, wie wir geartet sind, er weiß, dass wir Sünder sind und er kennt auch unsere Schwachheit. Er ist einer aus der Reihe von Menschen genommen. Dann heißt es zweitens, in Bezug auf diesen hohen Priester in Vers 1, er wird für Menschen bestellt in Bezug auf Angelegenheiten, die sich auf Gott beziehen. Ich hoffe, dass Ihre Übersetzung einigermaßen entsprechend ist. Das heißt, Die Aufgabe eines hohen Priesters ist Gott gerichtet. Das ist sehr wichtig. Wenn ein hoher Priester für Menschen da ist, dann müssen wir Menschen wissen, dass es Gott ist, der uns barmherzig sein soll. Wenn uns Menschen geholfen werden soll, wenn ein hoher Priester für uns da sein soll, dann muss er bei Gott etwas erwirken können. Er ist für Gott da. Er vertritt uns vor Gott. Er ist die Hauptperson bei diesen zwei Seiten. Nicht wir. Wir sind in der Not. Wir sind auf Gott angewiesen. Der Schreiber sagt, ein hoher Priester ist zwar aus der Reihe von Menschen genommen, aber sein ganzer Dienst ist Gott gerichtet, Gott ausgerichtet. Aber, wir werden gleich hören, Gott ist es, der den hohen Priester bestellt. Er will das so. Deshalb macht das alles uns Mut, der Aufforderung nachzukommen in Kapitel 4, Vers 16, lasst uns hinzutreten. Wir sehen also, wie diese Worte jenen Aufruf begründen. Also einmal, er wird aus der Reihe von Menschen genommen. Zweitens, er wird bestellt in Bezug auf Angelegenheiten, die sich auf Gott beziehen. Sein ganzer Dienst ist Gott ausgerichtet. Hier bleibt er ein wenig stehen bis zum Ende von Vers 3 und sagt einmal, oder wir könnten die Frage stellen, wozu ist er da in Bezug auf Gott? Und ganz kurz antwortet er, damit er darbringe. In Bezug auf das, was Gott betrifft, damit er darbringe. Was soll er darbringen? Zweierlei. Gaben und Opfer. Was ist der Unterschied? Steht das nicht bei Ihnen so?
Nein.
Was steht bei Ihnen?
Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Vers 3, ne?
Opfern für die Sünde, das alles.
Vers 3, ja.
Vers 1.
Vers 1, Entschuldigung. Denn ein jeglicher hoher Priester, der aus dem Menschen genommen wird, der wird gesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, auf dass er opfere Gaben und Opfer für die Sünden.
Ja. Ah, Sie haben da, damit auf das er opfere, ja. Das Wort kann mit opfern oder darbringen da übersetzt werden. Das heißt, er bringt, er opfert oder bringt da vor Gott zweierlei Gaben und Opfer. Diese zwei Ausdrücke sind nicht ganz einfach zu verstehen. Es kann vorkommen, dass Gabe ein blutiges Opfer ist. Es kann vorkommen, dass das Wort für Opfer ein unblutiges, eine nicht blutige Gabe ist. Aber meistens wird sich wohl Opfer auf ein Schlachtopfer beziehen und Gabe auf andere Gaben, die Gott dargebracht wurden. Es waren ja eine Anzahl von Gaben, die Gott dargebracht wurden, zum Beispiel den Anfang der Ernte, den ersten Teil der Ernte, musste Gott dargebracht werden. Oder Speiseopfer, das waren unblutige Darbringen oder waren unblutige Gaben. Beides kann sich auf Blut oder Unblutiges beziehen, aber im Allgemeinen geht es bei Gaben um das, was nicht mit Blut verbunden war, und bei Opfer um das, was sterben musste. Für wen oder wofür bringt er dar oder opfert er Gaben und Opfer? Für Sünden. Oder für Sünder, für Menschen, die gesündigt haben. Weil wir gesündigt haben, deshalb bringt er es dar. Das heißt, für Schuld tut er es. Wir sind schuldig geworden. Der Schreiber hält fest, wir dürfen hinzutreten zum Thron der Gnade, weil wir einen hohen Priester haben, dessen Aufgabe es gewesen ist, es geworden ist, für Schuld einzustehen. Jetzt dürfen Sie kommen mit Ihrer Schuld. Ist das tröstend? Und wie oft dürfen Sie kommen?
Immer.
Immer. Wir haben einen sehr praktischen, eindrücklichen Beweis dafür, wenn Jesus den Petrus einmal erzählt, wie man zu vergeben hat. Petrus meint, 7-mal wäre doch eine ganze Menge, wenigstens an einem Tag. Das wäre doch zu viel, eigentlich. Aber er fragt, ob man da so weit gehen soll. Und Jesus holt dann weit aus. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus schon lange, dann eine ganze Weile nicht geatmet hat. Der kann vor Staunen nicht den Mund zugemacht haben. Dem wird die Sprache vergangen sein. 70 mal 7 an einem Tag von einer Person. Müssen Sie sich vorstellen. Eine Person an einem Tag 70 mal 7. Wer sagt das? Jesus. Und wenn Jesus das von Petrus erwartet, glauben Sie, dass Petrus dann zu Jesus kommen darf mit seiner Schuld? Und dass Jesus am selben Tag 490 mal, 500 mal ihm vergeben wird? Können Sie sich das vorstellen? Das kann man sich nicht vorstellen. Wir haben Angst, immer wieder zu kommen. Aber wir dürfen es tun. Dazu ist Jesus da, sagt der Schreiber. Und deshalb lasst uns in Trut zutreten, mit Freimütigkeit, den Mund auftun, unsere Schuld bekennen, nicht entschuldigen. Herr, du weißt, ich wollte das nicht tun. Vergessen Sie von sowas. Sie wollten es tun. Paulus sagt, ich will es nicht, aber es ist ein Wille bei mir, der will das tun. Und das ist in mir. Ich bin das. Ich will nicht und ich will doch. Es sind zwei Willen in mir. Ich muss dazu stehen. Das bin ich, das ist Herbert Janssen. Ich kann das nicht so machen wie der schlaue Bursche. Schon vor manchen Jahren, als es noch einige christliche Richter gab. Es gibt noch einige, aber auf jeden Fall, die Geschichte geht ungefähr so. In den Vereinigten Staaten war das wohl, hatte ein Junge etwas geklaut. Und jetzt kam er vor den Richter. Und der Junge war wohl in der Gemeinde gewesen, hatte schon einiges gehört und war vielleicht auch Christ. Er hielt sich für einen Christen. Und dann sagt er ganz, der Richter stellte ihn zur Verantwortung, du hast gestohlen. Und dann sagt der Junge, das hat der alte Mensch bei mir getan. So. Dann wusste der Richter auch schon etwas über Römer 7 und so weiter. Und als es dann soweit war, sprach er das Urteil aus. Insofern der alte Mensch hier gestohlen hat, bekommt er 15 Tage Haft. Insofern Junge sowieso Komplize war, bekommt er ebenfalls 15 Tage. Ein Monat Haft. Ob das der alte Mensch war oder der neue, wir sind schuldig. Und dennoch dürfen wir kommen. Ja. Natürlich nicht im Voraus. Nicht so um Gnade bitten. Herr, du weißt, ich werde wieder sündigen. Kann ich von voraus Vergebung haben? Nee, nicht so. Es muss wirklich echte Reue sein. Und dazu, das ist schwer für uns. Deshalb müssen wir auch darum bitten. Herr, gib mir den entsprechenden Ernst. Du weißt, Herr, dass die Ewigkeitsangelegenheiten bei mir so einfach, die sagen mir nichts. Ich bin so diesseitig orientiert. Ich bin so unempfindlich für Heiligkeit und so weiter. Bitte, Herr, mache mich sensibel. So ein Gebet kann er antworten. Kann er beantworten. Also, Jesus opfert, oder ein hoher Priester grundsätzlich, das hält er hier nun einmal fest, bringt dar oder opfert für Schuld, für Sünde. Dritte Frage, in welcher Qualität bringt er dar? Als welcher tut er das? Der Schreiber sagt, als einer, der Nachsicht zu haben vermag. Als einer, der Nachsicht zu haben vermag. Der versteht, der Verständnis hat. Und zwar in rechtem Maße. Das ist nicht leicht. Er weiß, wie ein jeder von uns veranlagt ist. und in rechtem Maße weiß er nach sich zu haben. Manchmal muss ja der Ernst Gottes walten, manchmal eher die Liebe. Beides ist notwendig. Wir müssen mit beidem rechnen. Und er weiß, wie nach sich zu haben in rechtem Maße. Und zwar mit zweierlei Gruppen. Sind die bei Ihnen da? Vers 2. Unwissende und Irrende. Wir irren alle und manchmal irren wir als Unwissende. Manchmal wissen wir nicht, wo wir übertreten haben, aber wir haben dennoch übertreten. Und im Alten Testament heißt es, wenn man erfährt, dass man gesündigt hatte, musste man das Opfer bringen. Nicht entschuldigt. Unwissenheit entschuldigt nicht. Auch da hat man gesündigt. Für Sünden, für Unwissende. Aber manchmal wussten wir es, wir haben geirrt, aber auch dann vergibt er, ob wir wussten oder nicht. Deshalb betet ja der Psalmist, Herr, vergib mir auch die unbekannten Sünden. Ja. Darum dürfen wir bitten. Mit den Unwissenden kann er Nachsicht üben und mit den Irrenden. Warum? Da auch er selbst mit Schwachheit umgeben ist oder behaftet ist. Der Hohepriester kennt Schwachheit, er ist einer von uns. Auch Jesus hat unsere Schwachheit selbst erlebt. Vers 3. Und wegen dieser Schwachheit muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst, das ist der Fall bei einem normalen Hohenpriester, nicht bei Jesus. Hier geht das Bild, das heißt, hier ist ein Unterschied zwischen dem normalen Hohenpriester und Jesus. So auch für sich selbst Opfer darbringen für Sünden. Der Hohepriester in Israel musste für sich selbst erst opfern und dann für das Volk. Jesus bringt Opfer nur für das Volk. Aber er bringt sich selbst dar. Er opfert sich selbst. Jetzt kommt eine weitere Aussage über diesen Hohenpriester. Wir haben gesagt, er wird aus Menschen genommen, aus der Reihe von Menschen. Er wird bestellt in Bezug auf Angelegenheiten, die Gott betreffen. Und jetzt drittens, Vers 4. Es nimmt einer nicht sich selbst die Ehre, Hohepriester zu sein. Man macht sich selbst nicht. Man macht nicht sich selbst Hohepriester. Das heißt also, es ist eine Ehre. Wenn der Schreiber sagt, man nimmt nicht selbst die Ehre, dann ist das aber eine Ehre, ein hoher Priester zu sein, zu vermitteln zwischen Gott und Menschen. Aber es ist ein anderer, der uns die Ehre gibt, beziehungsweise, Entschuldigung, der einem hohen Priester die Ehre gab, und der ist Gott, sondern der von Gott Gerufene erhält sie. Der, den Gott ruft, der erhält die Ehre, hoher Priester zu sein. So war das in der Familie Aarons und so ist es bei Jesus Christus, sagt er in Vers 5. So verherrlichte auch Christus nicht sich selbst, um hoher Priester zu werden, sondern der verherrlichte ihn, der zu ihm sagt. Und jetzt kommt der Schriftbeweis. Im zweiten Teil von Vers 5 und in Vers 6 liefert er biblische Beweise dafür, dass es Gott war, der Jesus verherrlichte und ihn zu einem hohen Priester machte. Übrigens, nun ich lese erst diese Texte oder erst den ersten Text, der zitiert wird. Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Wo steht das geschrieben, weiß jemand? In Psalm 2. Gut, wenn Sie eine Bibel haben, wo die Schriftstellen angegeben sind. Ich wollte das jetzt wirklich positiv sagen. Es ist ein großer Vorteil, wenn man das hat. Dann kann man dann besser studieren. Also, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Wann hat Gott das gesagt? Er sagte es zu Jesus, ja? Du bist mein Sohn. Wann sagte er das? Gesangbuch.
Auferstehung.
Ja. Hast du eine Stelle dafür?
Ja, Apostelgeschichte 13, Vers 33.
Apostelgeschichte 13, Vers 33. Willst du mal lesen?
Dass sie Gott uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem, dass er Jesum auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget.
Warum wird die Auferstehung eine Zeugung genannt? Weil in der Auferstehung Jesus zum Leben kommt. Natürlich zum zweiten Mal. Das erste Mal war durch die Jungfrau Maria, bekam er sein Leben hier auf der Welt. Das heißt, wurde er hier geboren, besser gesagt. Das zweite Mal wird er geboren, das heißt, wiedergeboren wird er, wenn er aufersteht. Das wird mit einer Geburt verglichen. Die Auferstehung wird eine Geburt genannt. Übrigens schlagen Sie auch auf Offenbarung auf. Offenbarung Kapitel 1. Liest jemand vielleicht die Stelle, wo da vom Erstgeborenen die Rede ist? Vers 5.
Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten?
Erstgeborene von den Toten.
Ja.
Erstgeborene. Die Auferstehung wird mit einer Geburt verglichen. Hier Erstgeborene, weil auch andere aus dem Tode geboren werden sollen. Und er ist der Erste. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Christus ist der Erste von einer ganzen Reihe, die aus dem Tode hervorkommen. Er ist also der Erste, der Erstgeborene in diesem Sinne, von Neulebenden. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Zeitpunkt, wann Gott zu ihm sagt, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Das ist der Zeitpunkt, wann Jesus Christus hoher Priester wird. Er hat sich selbst bereits zum Opfer gebracht und in diesem Sinne hat er schon die Rolle eines Priesters übernommen. Aber jetzt vertritt er uns vor Gott, Kraft dessen, dass er gestorben ist. Und er tut es als Sohn Gottes. Du bist mein Sohn. Und wir haben gehört in diesen Tagen, das heißt, er ist auf der Ebene Gottes. Er ist, was Gott ist. Das heißt, wir haben einen hohen Priester, der nicht nur Mensch ist, aus der Reihe von Menschen genommen, sondern er ist Gott. Er war Mensch, aber Gott hat ihn erhöht und er ist auferstanden und anerkannt worden als der Gott, der Mensch geworden war. Du bist mein Sohn. Ich habe dich heute gezeugt. Das, sagt der Schreiber, ist eine Verherrlichung. Übrigens zeigt dieses uns, wo die Erhöhung des erniedrigten Sohnes Gottes beginnt. Jesus Christus macht drei Stadien durch in seinem Sein, in seinem Dasein. Er ist zuallererst von Ewigkeit her der Gott, der da ist. Im dreieinigen Gott. Dann wird er Mensch, nimmt an Menschengestalt. Das ist die zweite Phase und die nennen wir seine Erniedrigung. Philipper Kapitel 2. Er wird einer von uns und wird Gottes Sohn oder Menschensohn. Das ist die zweite Phase in seinem Dasein. Mit der Auferstehung hört die Erniedrigungszeit auf. Und beginnt die Verherrlichung. Da beginnt seine Verherrlichung. In der Auferstehung. Petrus sagt das auch an einer Stelle. Aber dieser Vers, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt, der sich auf die Auferstehung betrifft, besagt, dass das der Punkt ist, der Zeitpunkt ist, wo Gott ihn verherrlicht. Der Schreiber sagt, so verherrlicht auch Christus nicht sich selbst, um Hohepriester zu werden, sondern der verherrlichte ihn, der zu ihm sagte: Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Mit der Auferstehung wird Christus verherrlicht. Mit der Himmelfahrt wird er noch mehr verherrlicht. Und er setzt sich rechten des Vaters. Und damit, dass einer nach dem anderen als Fußschemel seiner Füße wird, wird er noch mehr verherrlicht. Bis eines Tages er die ganze Macht übernimmt. Das geht, setzt sich fort. Das zweite Zitat haben wir in Vers 6. Wie er auch an anderer Stelle sagt: Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Dies ist das erste Mal, dass der Begriff Melchisedek, ich glaube das erste Mal, dass wir diesen Namen antreffen im Hebräerbrief. Aber er wird noch einige Male vorkommen, besonders in Kapitel 7. Aber jetzt schon führt er diesen Begriff ein. Du bist Priesterin Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Steht das in Psalm 110? Kann das stimmen?
Psalm 110, Vers 4.
Wie bitte?
Psalm 110, Vers 4.
Psalm 110, Vers 4. Schlagen Sie mal den Psalm auf. Ich möchte Ihnen dadurch etwas zeigen. Wenn ich mit Ihnen eine Bibelschule machen würde, und dies ist auch eine kleine Bibelschule gewesen, aber wenn ich jetzt das fortsetzen darf, eine Frage: Wissen Sie, wie viele Hauptnamen, es gibt sehr viele Namen, die Gott gegeben werden, aber wissen Sie, wie viele Hauptnamen Gott gegeben werden in der Heiligen Schrift? Drei. Kann jemand sie nennen?
Jahwe.
Das ist derselbe.
Ja.
Gott.
Herr.
Man könnte eigentlich auch Vater nennen, obwohl das vielleicht eher ein Bildwort ist. Aber die drei Bezeichnungen für den Allmächtigen sind Gott, Elohim, Jahwe, das ist schwer zu übersetzen. Ist fast unmöglich. Yahweh ist, kann man auch Jehova sagen, das ist dann etwas anders geschrieben. Aber ja, auch Yahweh wissen wir nicht, ob das das Richtige ist, aber darauf hat man sich geeinigt. Oder Yahweh. Und der dritte Name ist Adonai oder Adoni, und das ist das Wort für Herr oder Herrscher, Meister. Diese drei Namen. In diesem Vers haben wir zwei seiner Namen. Psalm 110. Wenn Sie eine Übersetzung haben oder eine Ausgabe, in welcher das Wort Herr auf zwei verschiedene Art und Weise buchstabiert wird, dann haben Sie einen Vorteil. Ist das der Fall bei Ihnen in Psalm 110, Vers 1, dass das Wort Herr, Vers 1, dass das Wort Herr zweimal vorkommt, aber anders buchstabiert ist?
Ja.
Das ist gut. Das erste Mal steht
noch ja. Einmal mit großen Buchstaben, einmal mit großen.
Mit nur dem ersten Buchstaben groß, ja.
Einmal mit großen Buchstaben, nur mit großen Buchstaben.
Das erste Mal steht im Grundtext Yahweh. Das zweite Mal steht im Grundtext Adoni. Jetzt lesen wir so: Jahwe sagte zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde dir zum Fußschemel mache. Wer ist jetzt Gott, Jahwe oder Herr?
Das ist der Herr.
Nicht Jahwe. Und wer ist Herr?
Und Jesus ist der, dem die Feinde zu Füßen liegen dann. Also das sind die kleinen Buchstaben.
Aber es ist nicht Gott.
Jesus ist auch Gott.
Also wer ist Gott?
Beide.
Wir haben hier genau die Situation, die wir in einem anderen Psalm haben. Gott sagt zu Gott. Wir hatten das in Kapitel 1 im Hebräerbrief, ja? Gott sagt zu Gott. Der Name Gottes fehlt hier. Wir haben die anderen zwei Bezeichnungen für Gott, Yahweh und Herr. Aber wir könnten sagen, Gott sagte zu meinem Gott. Wer spricht? Wer schreibt den Psalm?
David.
David sagt, erzählt den Leuten, denen er diesen Psalm vorsingt oder zum Vorsingen gibt. Dies ist eine Geschichte. Eine Ballade, könnten wir sagen. Ein erzählendes Lied. Er erzählt, Gott sagte zu meinem Gott, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde dir zum Fußschemel machte. David erzählt das als Prophet. Das hat ihm Gott offenbart. Jesus im Neuen Testament sagt, das bezieht sich auf mich. Sie kennen die Situation, nicht wahr? Jesus, die Pharisäer und Schriftgelehrten sind ja mit so vielen Fragen gekommen. Bis schließlich Jesus, der auch etwas Humor hat, sagt, ich hätte euch auch gerne eine Frage gestellt. Das mit dem Messias, wer wird das sein? Wessen Sohn wird der Messias sein? Nun, die Antwort lag auf der Hand. Jesus hatte sie sofort in der Falle. Ja, der wird Davids Sohn sein. Gut, richtig. Aber wenn der Messias Davids Sohn ist, wieso nennt dann David ihn seinen Herrn? Da schwingt doch etwas von Rang mit, ja? Wieso nennt dann David, der sein Sohn ist, Herr? Darauf hatten sie keine Antwort. Er gab zu verstehen, dass er der Messias war. Er war Sohn Davids, aber er war auch der Gott, der Davids Herr war. Das war zu viel für sie. Der Brocken, den konnten sie gar nicht schlucken. Aber Jesus hat hier kurz vor seinem Tode einen Schriftbeweis geliefert für sein Zeugnis. Yahweh sagte zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde dir zum Fußschemel mache. Yahweh wird senden den Stab seiner Kraft aus Zion. Herrsche du in der Mitte deiner Feinde. Die Leute oder das Volk wird willig sein am Tage deiner Kraft. In der Schönheit, der Heiligkeit, vom Mutterleib des Morgens, du hast den Tau deiner Jugend. Yahweh hat geschworen und wird nicht zurücknehmen. Du bist Priester auf in Ewigkeit oder für immer, nach der Ordnung Melchisedeks, heißt es. Du ist wer? Das ist der Herr von Vers 1, innerhalb dieses Psalms. Ja? Da ist David zitiert ein Zwiegespräch oder er spricht von einem Gespräch zwischen Gott und der zweiten Person der Gottheit. In Vers 5 haben wir wieder Herr. Der Herr zu deiner Rechten wird schlagen die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Völkern, unter den Heiden und so weiter. Dies ist ein messianischer Psalm. Gott anerkennt Gott als Sohn, als Herrn, als Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und der Schreiber hier des Hebräerbriefes wendet dieses Wort auf Jesus an, wie auch Jesus es auf sich selbst angewendet hat. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Die Verse 7 bis 10 sagen uns nun, noch einmal, Entschuldigung, die Verse 5 und 6 sagen uns, dass Gott Jesus verherrlicht hat und ihn zum Priester bestellt hat. Wir haben ja gesagt, Vers 4, niemand nimmt diese Ehre selbst. Der aaronitische Priester, Hohepriester, tut das nicht. Und der Schreiber sagt auch Christus nicht. Er führt Schriftbeweis an dafür, dass Gott es ist, der Jesus zum Hohenpriester gemacht hat. Die Verse 7 bis 10 erzählen uns nun den Weg, den Jesus gegangen ist, bis Gott ihn zum Hohenpriester machte. Was war das für ein Jesus, den Gott erhöht hat? Wo war er denn vorher, so dass Gott ihn verherrlicht hätte oder erhöht hätte, um hoher Priester zu sein, um die Stelle seines Sohnes im Himmel einzunehmen, zur Rechten des Vaters? Der Schreiber identifiziert nun den Weg Jesu vorher, von dem aus Gott ihn verherrlichte, der in den Tagen seines Fleisches, das heißt, er war Mensch geworden, beides darbrachte, Flehen und Bitten. Flehen heißt, vielleicht steht bei Ihnen Gebet, das wäre zu schwach. Das Wort Flehen entspricht dem Wort im Grundtext und das bedeutet mit von Abhängigkeit gekennzeichnetes Bitten. Jesus hat gewusst, dass er als Mensch abhängig ist vom Vater. Und als solcher, der vollkommen abhängig ist, hat er seine Bitten Gott vorgebracht. Flehen. Wenn wir flehen, dann zeigen wir, dass wir nichts ausrichten können. Wir sind vollkommen ausgeliefert, Gott ausgeliefert. Wir vermögen nichts auszurichten. Wir machen uns oder wir anerkennen unsere Abhängigkeit von ihm. So hat Jesus als Erniedrigter, als einer von uns, gebetet. Und diese Flehen und Bitten brachte er dar dem, der vom Tode zu retten vermochte. Das heißt, Jesus hat aus Angst vor dem Tode gebetet. Zum Beispiel im Garten Gethsemane, vielleicht noch öfters. Außerdem, der vom Tode zu retten vermochte. Das hat er getan mit starkem Schreien und Tränen. Wenn ich das lese, dann sage ich, Herr, mache mich fähig zu schreien. Was braucht es, um zu schreien? Es braucht das Bewusstsein einer Existenznot. Warum sage ich Bewusstsein? Weil wir manchmal in Existenznot sind und wir wissen es nicht. Und dann vermögen wir auch nicht zu schreien, unsere Not. Wir sind blind für unsere Not. Jesus war sich der Realität der Dinge bewusst und er hat schreien können. Aber wenn man schreit, ist man dann nicht ungläubig? Wenn man vertraut, muss man dann schreien? Haben Sie jetzt schon mal darüber nachgedacht, wie verhalten sich Schreien und Glauben? Muss man laut rufen, wenn man weiß, Gott wird erhören? Umgekehrt die Frage. Kann der schreien, der nicht glaubt? Ist es nicht ein Beweis gerade des Glaubens, dass man schreit? Man weiß, er wird erhören. Und aus dem Glauben hört man nicht auf zu rufen. Wenn man nicht glauben würde, was hat das für einen Zweck? Da ist eigentlich schon eine gewisse Spannung da, ich weiß. Aber Jesus ist nicht ungläubig gewesen, wenn er gebetet hat. Er hatte volles Vertrauen und dennoch ist diese Not da, diese Existenznot. Und er schreit aus einer freiwilligen Erniedrigung und bringt Tränen da, er heult, das kennt er alles. Der Schreiber will ja hiermit sagen, dass Jesus unsere Not kennt und deshalb sollen wir Freimütigkeit haben, zu ihm zu kommen. Er kennt uns, er weiß, er ist einer von uns gewesen. Dem, der vom Tode zu retten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen darbrachte und erhört worden ist. Warum? Warum wurde Jesus erhört? Hier steht es geschrieben. Wegen seiner von Zurückhaltung, das heißt von Ehrfurcht gekennzeichneten Haltung. Jesus ist mit letztem Respekt vor Gott gekommen. Ehrfurcht. mit Zurückhaltung. Das heißt, er hat Gott geehrt. Er ist nicht hochmütig oder übermütig zu Gott gekommen. Er kennt eine gewisse Zurückhaltung, eine Ehrfurcht. Das war seine Haltung. Und weil er diese Grundhaltung hatte, hat Gott ihn erhört. Obwohl er Sohn war, lernte er Gehorsam. War er denn ungehorsam? Er lernte den Gehorsam nicht als ein Ungehorsamer, der gehorsam werden musste, sondern er lernte oder er machte Bekanntschaft mit der Rolle eines Gehorsamen. Die kannte er ja nicht vorher. Er war ja nur der Gebieter gewesen. Er war ja der Adonai, der bestimmt. Jahwe sagte zu meinem Herrn, er war der Herr Davids gewesen. Er war der Herr Israels gewesen. Jetzt ist er der Sklave Jahwes. Jetzt ist er der Erniedrigte und lernt, was es heißt, den Weg des Gehorsams zu gehen. Er war immer gehorsam. Schon bevor er geboren wurde, sagt er zu Gott, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun, und wird geboren von der Jungfrau Maria. Das ist offenbar ein Gebet, das er im Mutterleib gesprochen hat. Nach Hebräer Kapitel 10. Er kommt, den Willen Gottes zu tun. Von Anfang an, schon bevor er geboren ist, geht er den Weg des Gehorsams und lernt jetzt Schritt für Schritt, was das heißt, das durchzuexerzieren. In diesem Sinne macht er Bekanntschaft, das ist, was Lernen ist. Er macht Bekanntschaft mit dem Weg des Gehorsams. Lernte er Gehorsam an dem, dass er litt. Der Gehorsamsweg war ein Leidensweg für ihn. Es kostete etwas. Können Sie sich das vorstellen? Gott wird gehorsam. Ein Leidensweg. Und lernt dann auch ganz schön die physischen Leiden kennen, die damit verbunden wurden. Und vollendet worden, das heißt ans Ziel gebracht worden. Er kam zur Auferstehung, er fuhr gen Himmel, er kam ans Ziel. Er ist nicht zwischendurch zurückgeschreckt, sondern war gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Er ist nicht zurückgeschrocken oder zurückgewichen, sondern unerschrocken ist er den Weg gegangen bis in den Tod. Vollendet worden wurde er allen, die ihm gehorchen. Jetzt ist die Rolle wieder umgekehrt. Jetzt ist er wieder der, der zu Rechten ist. Mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Und jetzt sollen wir ihm gehorchen. Wo beginnt dieser Gehorsam? Er beginnt in der Bekehrung. Die Bibel nennt Bekehrung ein Gehorchen. Schlagen Sie einmal auf Johannes 3, den letzten Vers. Kontrollieren Sie Ihre Übersetzung. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und wer nicht gehorcht, wird den Sohn, wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes ruht weiter auf ihm, bleibt auf ihm. Das zweite Wort kann auch mit Glauben übersetzt werden, wer nicht glaubt. Vielleicht ist das bei Ihnen so. Aber es ist doch ein etwas anderes Wort. Hat jemand gehorsam?
Ja.
Ja? Was für eine Übersetzung haben Sie? Revidierte?
Luther
84. Die haben das gut ausgewässert. Nicht alles wurde gut ausgewässert, aber an der Stelle war es, ist das gut. Elberfelder, jemand? Hat niemand Elberfelder übersetzt?
Herr Janssen, da dürfte aber auch der erste Vers ist fett gedruckt. Das andere ist dünn gedruckt, normal gedruckt.
Was heißt der erste Vers?
Wer an den Sohn,
der erste Teil des Verses,
glaubt, hat das ewige Leben. Dann dürfte es aber auch nicht allein stehen.
Nur bis dahin ist fett.
Ja. Das andere ist ja auch wichtig. Ja, wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist.
Ja, Sie haben recht. Sie haben recht.
Die Konsequenz dazu.
Ja, ja.
Aber wie oft kriegt man auf der Karte, auf einer Spruchkarte oder so, gerade bloß so
einen Teil.
Eine Zeile, ne?
Haben wir rausgehoben.
Ja.
Nun darf man das natürlich tun, wenn man ganz besonders etwas unterstreichen will. Aber in diesem Fall ist es schon wichtig, dass man beide Seiten der Münze, der Beziehung zu Gott betont. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Das ist die Verheißung. Aber auf der anderen Seite muss auch gewarnt werden. Wir hören gern nur das Positive, nicht wahr? Wir hören ungern das Negative. Aber das muss gesagt werden. Wer nicht dem Sohne gehorcht, ist wohl ein anderes Wort hier. Das Wort für Glauben, das Wort für Gehorsam, ist, die zwei Gedanken sind in der Schrift sehr nahe beieinander. Es gibt eine ganze Reihe von Stellen im Neuen Testament, die uns zeigen, dass wenn jemand sich bekehrt, zu Jesus kommt, ist das ein Gehorsamsakt. Ich weiß nicht, ob Sie mal die Auffassung oder die Meinung, die Lehre gehört haben. Man kann Jesus aufnehmen als Retter, aber noch nicht als Herrn haben. Wenn man nicht Jesus als Herrn aufgenommen hat, muss man das dann nachholen als Christ. Der Zeitpunkt muss kommen, wo man Jesus nicht nur als Retter hat, sondern auch als Herrn. Und das ist eine ganze Hingabe, eine ganze Übergabe. Diese Lehre ist sehr, sehr verbreitet, nicht so stark in unseren Zonen, aber in Nordamerika ist sie sehr verbreitet und sie ist nicht schriftgemäß. Denn in der Heiligen Schrift wird unzweideutig klar, dass Christsein ein Gehorsamsakt ist. Die Schrift macht klar, man kann Jesus nicht als Retter haben, wenn man ihn nicht als Herrn annimmt. Das muss nicht so bewusst sein, wie man das jetzt so ausspricht. Aber grundsätzlich muss Christus Herr werden. Warum ist das so? Weil die Sünde mit der Aberkennung der Herrschaft Gottes begann. Will man jetzt zurück, muss man dahin, wo Adam und Eva sündigten. Dahin muss man zurück. Adam und Eva sagten, Gott, du bist nicht unser Herr. Wir tun nicht, was du willst. Du hast gesagt, esset nicht, wir werden aber doch essen. Es war Rebellion. So begann die Sünde. Soll Gott wieder unser Helfer werden, müssen wir unsere Rebellion aufgeben. Stellen Sie sich vor, ich komme zu Jesus und will ihn als Retter haben, aber ich gebe nicht meine Rebellion auf. Das geht doch nicht. Aber das ist Jesus als Herrn annehmen, meine Rebellion aufgeben. Das ist nur die andere Seite, die andere Formulierung, die verneinende Formulierung. Ich muss also Jesus Christus als Herrn anerkennen und dann darf ich ihn als Helfer haben, als Retter. Die zwei gehören zusammen. Und das dürfte es sein, worauf der Schreiber hier Bezug nimmt. Vollendet worden wurde er allen, die ihm gehorchen. Das heißt, die ihr Leben ihm ausliefern. Eine weitere Stelle in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 5. Vers 32. Petrus und Johannes sind wieder vom Hohen Rat, müssen sich verantworten und haben nun ihr Zeugnis gegeben. Und dann sagen sie, fügen sie hinzu als letztes Wort in Vers 32. Und wir sind dessen oder dieser Dinge Zeugen. auch der Heilige Geist, den Gott gegeben hat, denen, die ihm gehorchen. Das heißt, die ihre Rebellion aufgeben. Mit anderen Worten, verehrte Herren, wollen Sie das nicht? Das war gleich so eine Einladung. Möchten Sie nicht Ihre Auflehnung gegen Gott einmal aufgeben? Dann wird Gott sein Größtes Ihnen schenken, seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird denen gegeben, die ihr Leben Jesus Christus ausliefern. Die Bekehrung wird in der Schrift als ein Gehorsamsakt verstanden. Aber ich sagte in diesen Tagen, was in der Bekehrung geschieht, setzt sich fort. Das heißt, das, was wir in der Bekehrung tun, tun wir auch später. Was wir später tun, ist nicht Bekehrung. Aber so wie wir uns bekehren, so leben wir auch als Christ. Was tun wir? Wir glauben an Jesus. Aber wie leben wir als Christ? Das ist ein Glaubensleben. Manchmal betet man, wenn man sich bekehrt. Das Christenleben ist ein Gebetsleben. Wir kommen zu Jesus in der Bekehrung. Wir kommen immer wieder zu Jesus. Aber dieses andere Kommen ist nicht dasselbe, von derselben Art. Das heißt, wir bekehren uns nicht hier durch dieses Kommen, sondern wir kommen im Gebet zu Gott. Wie bekehren wir uns? Indem wir uns beugen vor ihm und wir gehorchen seinem Ruf, komm zu mir. Das ist ein Befehl, komm, und ich komme, das ist Gehorchen. Und somit bekehre ich mich. Wie lebe ich als Christ? Im ständigen Gehorsam. Aber ich muss jetzt unterscheiden zwischen dem Gehorchen als Christ und dem Gehorchen als sich Bekehrender. Wenn ich das nicht tue, dann kann ich aus Apostelgeschichte 5, Vers 32 eine Irrlehre machen. Ich habe das gehört, ich habe das persönlich erlebt. Es war eine Andacht. Eine von Gott gesegnete Dame, die an dieser Stelle nicht ganz klar sah, gebrauchte diesen Text, um uns als Christen zu ermutigen, Gott zu gehorchen. Aber das ist nicht, was Petrus und Johannes hier sagen wollen. Petrus und Johannes sagen nicht, Gott gibt den Heiligen Geist den Christen, die immer gehorsam sind. Das würde also heißen, ja, weil wie soll das dann aussehen? Jetzt bin ich dem Herrn gehorsam und ich bekomme den Heiligen Geist, aber dann bin ich immer wieder gehorsam und dann bekomme ich wieder den Heiligen Geist. Bekomme ich den Herrn, den Heiligen Geist jedes Mal, wenn ich gehorsam bin? Sehen Sie, wie verschwommen das dann wird? So geht das nicht. Petrus und Johannes sprechen hier von der Bekehrung. Und in diesem Moment bekommt man den Heiligen Geist. Natürlich muss man dann jedes Mal muss man dann als Christ gehorsam sein. Und in dem Maße hat der Heilige Geist Raum in mir. Aber ich habe ihn, ja. Aber jetzt das Weitere. Vollendet worden wurde er allen, die ihm gehorchen, Urheber einer ewigen Rettung. Das Wort für Urheber kann auch mit Quelle übersetzt werden oder Ursache. Haben Sie vielleicht das Wort Ursache? Vers 9. Urheber. Ursache haben Sie? Ja. Beides trifft zu. Oder Quelle geht auch. Oder Autor, wie jemand ein Autor, der Autor eines Buches ist. Das heißt, er bringt ein Buch hervor. So bringt Jesus Rettung hervor, wie aus einer Quelle. Er ist der Urheber, der Erfinder gleichsam dieses großen Heils, Urheber eines ewigen Heils, einer ewigen Rettung. Warum ewig? Weil nicht mehr geopfert werden muss. Das gilt jetzt für immer. Dieses Opfer genügt. Die Rettung ist eine ewige Rettung. Der Urheber einer ewigen Rettung. Jetzt muss ich noch auf etwas anderes hinweisen. Das Wort Rettung oder Heil kann auswechseln, die beiden Wörter können auswechseln und gebraucht werden. Und die treffen für uns zu an drei Stellen. Zwei von diesen Stellen sind Punkte und dazwischen ist eine Linie. Wir werden dreimal gerettet. Heute können Sie und ich sagen, wenn wir Christen sind, wir sind gerettet worden. Wir können jetzt sagen, wir stehen vielleicht hier und sagen, wir werden gerettet. Und wenn Jesus kommt, sagen wir, werden wir gerettet werden. Wovon bin ich gerettet? Vom Zorn Gottes. Wovon werde ich gerettet? Von der Kraft der Sünde. Wovon werde ich gerettet werden? Von der Gegenwart der Sünde. Jesus Christus ist die Quelle der Rettung, der dreifachen Rettung. Als ich zu Jesus kam am 18. März 1935, habe ich getrunken von dieser Quelle. Heute, morgen, übermorgen darf ich trinken von dieser Quelle. Jeden Tag trinken Sie reichlich. Lassen Sie sich retten. Lassen Sie sich helfen, Tag für Tag. Und eines Tages, wenn er kommt, werden wir zum letzten Mal trinken aus der Quelle. Und es wird auf ewig dann eine Rettung sein, auf die wir zurückschauen können. Dann stehen wir in der Vollkommenheit der Rettung. Aber jetzt sind wir immer noch im Prozess. Ja. Aber Jesus ist die Quelle an allen drei Stellen. Von Jesus her beziehen wir unsere Rettung. Er ist die Quelle. Trinken wir reichlich. Vers 10. Feierlich angeredet von Gott als Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks. Als Jesus gen Himmel fuhr, hat Gott ihn feierlich aufgenommen und gesagt, du bist ein Hoherpriester nach der Ordnung, das heißt der Art Melchisedeks. Davon hätte der Schreiber jetzt weiter gesprochen. Aber er erklärt, warum das etwas schwierig ist. Er tut es in Kapitel 7. Aber im Rest von Kapitel 5 und in Kapitel 6 gibt er uns oder legt er gleichsam eine Klammer ein. Und von dieser Klammer wollen wir dann morgen zum Schluss noch etwas sagen. Da weicht er vom Fluss seines Themas etwas ab, um einige Fragen über Nachfolge, die Nachfolge eines Christen zu sprechen, wie das im Praktischen ist. Das sind sehr hilfreiche Worte dort, Kapitel 5 Ende und Kapitel 6. Übrigens, morgen, so ist abgemacht, beginnen wir um 9:30. Wenn Sie von solchen wissen, die morgen dabei sein wollten, können Sie das vielleicht noch weitergeben. Morgen wollen wir um 9:30 beginnen. Wir wollen dann aber eine Gebetsgemeinschaft einbauen, aber dann bald zur Schriftauslegung gehen, sodass wir etwas früher fertig werden können. Vielleicht haben wir dann noch, für die da bleiben wollen, eine Gebetsgemeinschaft anschließend. Wollen wir jetzt zum Schluss kommen für heute Abend? Und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Quelle unseres Heils, unsere Rettung geworden bist. Du bist es, von dem wir leben. Du bist alles, was wir brauchen. Du bist unser Mut. Du bist unsere Kompetenz. Du bist unsere Hilfe. Du bist unser Schild, unsere Bewahrung. Du bist unsere Kraft, unser Leben, unser ewiges Leben. Alles bist du, das wir brauchen. Wir danken dir, Herr, dass wir von dir leben dürfen. Du lebst in uns und wir leben in dir. Das spüren wir nicht, aber wir sind dir so dankbar, dass wir das wissen dürfen. Und in der Praxis erleben wir die Bedeutung davon. Und darüber freuen wir uns, dass wir wirklich erfahren dürfen, dass du Veränderungen herbeiführst in unsere Situation. Du entlastest unsere Gewissen wirklich, wenn wir unsere Sünden bekennen. Du gibst wirklich Kraft, du gibst wirklich Freude. Hab herzlichen Dank, Herr Jesus, dass du unser Retter geworden bist. Und Herr, wir sehen uns so danach, dass auch andere dich als Retter erleben, dass sie die Gnade finden, sich zu beugen vor dir, ihren Widerstand aufzugeben und dein großes, herrliches Angebot in Anspruch zu nehmen. Herr, wir bitten dich, schenke es, besonders bei denen, die uns so nahe sind, aber auch bei vielen anderen, die uns vielleicht nahe sein sollten. Wir wissen, Herr, dass so viele Menschen heute noch außerhalb stehen. Lass, Herr, Boten hinausgehen, die sie rufen werden, und hilf ihnen, Herr, dabei zu bleiben, nicht nachzulassen, bis Menschen antworten. Wir bitten dich, Herr, steh ihnen bei und steh uns allen bei, die wir deine Boten sein wollen. Und jetzt bitten wir dich, begleite uns in die Nacht hinein. Danke, Herr, dass du mit uns gehst. Und ob wir schlafen oder wachen, wir danken dir, Herr, dass wir mit dir in Verbindung stehen dürfen. Ob uns danach ist oder nicht, es ist so. Dafür preisen wir dich. Amen.